Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute kommen wir nicht ums Name-Dropping herum, denn unser Gast hat schon mit sehr vielen nationalen und internationalen Stars gearbeitet. Von Pur und Gildo Horn bis hin zu Roger Chapman und Paul Young. Über 50 goldene und Platin-Schallplatten sind unter seiner Leitung entstanden. Er hat in seiner Laufbahn auch schon manch einen Star entdeckt. Zum Beispiel in seiner Zeit als Juror der Fernsehsendung Popstars. Herzlich willkommen, Dieter Falk.
Hallo.
Der Karfreitag ist der stillste Tag des Jahres. Keine Party weit und breit. Können Sie selber still sein oder fällt Ihnen das schwer?
Das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich so jemand auf Adrenalin.
Eben, das dachte ich mir.
Aber ich kann ganz gut runterkommen beim Lesen, interessanterweise. Das ist so meine Auszeit und die nehme ich mir eigentlich sogar jeden Tag. Ich nehme mir jeden Tag so 1,5 Stunden Lesezeit. Und das ist so meine Runterkommen-Möglichkeit.
Mögen Sie persönlich diesen Feiertag, den Karfreitag?
Naja, das ist für mich schon sicherlich auch biografisch bedingt einer der Tage, wo ich wirklich runterkomme, auch gedanklich runterkomme. Ich komme nun mal aus einem christlichen Elternhaus und für mich ist Karfreitag schon neben Weihnachten der wichtigste Feiertag.
Dieter Falk ist vor allem in der kirchlichen Musiklandschaft bekannt. Er steckt zum Beispiel hinter dem großen Pop-Oratorium Luther. Auf Kirchentagen war er viele Jahre lang vor allem mit seinen Söhnen zu sehen. Jetzt hat er ein Buch über seine Karriere geschrieben. Also das heißt, wir haben sehr viel Gesprächsstoff bis 12.
HR1, genau meins.
Mit dem Name-Dropping ist das bei Dieter Falk gar nicht so einfach, weil es eben so viele Künstler sind und vor allem so viele verschiedene. Das Spektrum ist sehr breit. Nennen Sie doch selbst mal 3 Namen, auf die Sie besonders stolz sind.
Auf die ich stolz bin?
Ja.
Also eine Platte, die ich mir immer noch gerne und gut anhören kann, ist Abenteuerland von Pur. Eine Band, die ja nicht immer bei allen Medien gut ankam, aber dieser Titel Abenteuerland hat, glaube ich, damals 1996 sehr gut eingeschlagen und den hört man sich heute auch noch ganz gerne an. Roger Chapman, der Name ist vorhin schon gefallen, den mochte ich ja wegen dieser Shadow on the Wall, dieses Vibrato in der Stimme, das ist schon sehr wiedererkennbar. Die Platte hat mir sehr große Freude gemacht.
Und das Shadow on the Wall haben Sie produziert?
Nee, das hätte ich gerne.
Ja.
Das hätte ich gerne. Das war Mike Oldfield.
Dann säßen Sie jetzt irgendwo auf Mallorca auf der Finca und wüssten gar nicht, wohin mit dir.
Auch das würde ich nicht tun, selbst wenn ich Shadow on the Wall produziert hätte.
Okay.
Nichts gegen die Finca Mallorca, aber das ist nicht so mein Stil. Die dritte, ja, was ist die dritte? Da, ich glaube, ich habe mal während der Zeit als Juror für Popstars habe ich was völlig ganz anderes gemacht. Ich habe eine Platte über Paul Gerhardt veröffentlicht. Das ist ja so weit entfernt, wie nur irgendetwas entfernt sein kann.
1700 irgendwas?
Ja, Mitte 1700. Und das ist also Bildungsbürgertum via Privatfernsehen. Und dieses Bildungsbürgertum, also die Platte Paul Gerhardt, Haupt vor Blut und Wunden, passt natürlich heute am Karfreitag auch ganz gut. Das ist so ein Thema, was mich immer noch bewegt.
Also wirklich ein sehr breites Spektrum. Selbst wenn der Name noch so bedeutend ist eines Künstlers, bevor Sie sagen, mit dem arbeite ich, muss es erstmal eine private Session geben. Meistens bei Ihnen zu Hause am Klavier. Wie läuft das ab?
Ja, es ist in der Tat so ein Kennenlernen. Die Plattenfirma hat dann angerufen, triff dich doch mal mit dem und dem. Und dann haben wir uns getroffen. Nehmen wir zum Beispiel Dalia Lavi, aktuelles Beispiel. Leider lebt sie ja nicht mehr, sie ist letztes Jahr verstorben. Aber vor 10 Jahren haben wir uns getroffen im Hotel Adlon. Die Plattenfirma hat einen Flügel gemietet. Ich setze mich an den Flügel, spiele ihre Hits, Wäre ich ein Buch im Leben oder Oh, wann kommst du? Und checke die Tonarten, check ist vor allen Dingen, wie ist die Stimme, ist sie noch da? Und dann kommt man auch ein bisschen aus dem Förmlichen raus. Übrigens, ich war früher in die Frau verknallt.
Aha.
Dalia Lavi, okay. Unglaublich hübsche Frau. Da war ich aber Teenager, also ist schon lange her. Und dann treffe ich sie und ich treffe sie am besten, wenn wir zusammen Musik machen. Dann lernt sie mich kennen, ich lerne sie kennen. Und das habe ich bei allen Künstlern, ob das jetzt Patricia Kaas war oder Harry Belafonte, man lernt sich am Klavier kennen.
Aber lässt das jeder internationale Star mit sich machen? Sagen die dann nicht, wer bin ich denn, dass ich hier vorsingen muss?
Also erstmal, das sind auch alles Musiker. Das sind ja nicht nur irgendwelche Primadönnchen. Mhm. In der Regel sind die alle sehr, sehr musikantisch unterwegs. Es gab einige, die sich dann ans Klavier gesetzt haben und haben ja vierhändig gespielt.
Verraten Sie uns, wer so der schwierigste Kandidat war?
Howard Carpendale.
Warum?
Not my cup of tea. Aber ja, das hat natürlich
auf
auch
Gegenseitigkeit.
Ja, sicherlich. Aber es war auch so eine Überredungskunst des Plattenbosses von Polydor, der mich dazu überredet hat. Und ich hatte bis dato noch nie Schlager produziert. Wir haben uns dann kennengelernt und ja, es war einfach so. Manchmal klappt es eben nicht. Und das war so ein Fall, wo es nicht geklappt hat. Aber auch der einzige in den 35 Jahren.
Sie selbst sind als Musiker aktiv mit ganz vielen verschiedenen Projekten gleichzeitig, aber Ihr Traum war schon, als junger Student Musikproduzent zu werden. Warum das? Die meisten Musiker wollen doch auf die Bühne.
Ja, ich fand, ich hatte einen Lehrmeister, der kam aus der Region Gießen. Ich kam aus dem Siegerland, da bin ich gebürtig. Und der hat mich als 14-Jährigen irgendwie mal quasi entdeckt und hat mich dann unter seine Fittiche genommen. Ich habe dann so eine Art Lehre gemacht, das war noch vor dem Abitur. Und während meines Musikstudiums in Köln habe ich dann diese Ausbildung intensiviert. Er hat mir Arrangieren beigebracht, er hat mir das Mischpult beigebracht, die Technik. Und das hat mich total interessiert und auch fasziniert. Und dann habe ich mich irgendwann mit 19 Jahren in einem Tonstudio in London wiedergefunden für ein Duo, das eigentlich aus der christlichen Musikszene kommt, nämlich Arno und Andreas. Aber das ist auch eine krasse Welt, weil im Nachbarstudio arbeitete gerade The Who.
Und dann ist das ist ein kleiner Gegensatz, oder?
Ja, aber trotzdem keiner, denn Musik, ob sie nur mit frommen Texten gemacht wird oder The Who als gänzlich andere, das sind halt Fachleute am Werk und es ist toll, solche kennenzulernen und da habe ich Lunter gerochen.
In welchen dieser Studios wurde mehr gekifft?
Sicherlich nicht bei Arno Nordrecht.
Der Produzent Dieter Falk in HR1. Wo wird in Deutschland am meisten musiziert? Ich denke, die Antwort lautet auch heute noch im kirchlichen Umfeld. Und das Spektrum geht eben weit über den klassischen Kirchenchor hinaus. Bei Dieter Falk war es ähnlich. Wer oder was hat Ihre Musikleidenschaft entdeckt?
Mein 2 Jahre älterer Bruder hat mich ziemlich früh gefordert und auch gefördert. Hat mir so die ersten Jazzakkorde am Klavier beigebracht. Dann eben dieser schon besagte Mentor, der mich als Teenager schon quasi mitgenommen hat in Tonstudios. Und dann eigentlich die Zeit als Pianist von Katja Epstein. Das war so die Zeit, wo Katja Theater.
Und das Klavier sind Sie?
Naja, das hat ja Ralf Siegel gespielt. Aha. Aber auf Tournee habe ich sie dann begleitet.
Ja.
Und das war so für mich erstmal eine wunderbare Möglichkeit, mein Studium zu finanzieren. Aber das war eine super Schule, durch die ich gegangen bin. Denn mein Pianist-Vorgänger war Horst Jankowski. Also ich bin da in große Fußstapfen rein. Und da habe ich am meisten gelernt. Und das waren so die eindrücklichen und für meine spätere Produzententätigkeit auch sehr wichtigen Basics.
Ich dachte, Sie reden jetzt von der kirchlichen Zeit vor allem.
Ja, aber in der Kirche war es ja so, in der Kirche war Popmusik noch verpönt. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da haben Leute große Traktate vor unseren Konzerten gehabt, Rockmusik vom Teufel. Also da schmunzelt man heute drüber und deswegen habe ich mich natürlich auch eher bei Beatles und anderen orientiert.
Gerade in dieser freikirchlichen und evangelikalen Szene, da ist es ja auch sehr üblich zu missionieren. War das mal Ihr Auftrag? Singen Sie für Gott?
Also ich bin alles, nur kein Holzhammer Missionar.
Okay.
Ich komme aus diesen Kreisen, aber wie viele andere auch, übrigens auch im öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen. Nur viele finden das natürlich sehr unsexy zu sagen, weil das natürlich sehr, ja, wie auch immer klingt. Es hat Geschmäckle. Nur bei mir ist es halt so, es waren die Basics. Wenn ich jetzt mal überlege, wo Whitney Houston, Beyoncé und Mariah Carey groß geworden sind, die sind alle in irgendeinem Gospelchor groß geworden, sind dann nachher nie geblieben. Und bei mir war es eigentlich ähnlich.
Das heißt, Sie haben das Gefühl, manche verschweigen das lieber, weil es zu spießig wirkt?
Ja, also eindeutig. Ich könnte Ihnen jetzt 10 Namen aus der deutschen Unterhaltungsbranche nennen, die eigentlich aus dem CVJM kommen oder aus ähnlichen...
Christlicher Verein junger Menschen.
Genau, mhm. und nur das lieber nicht sagen, weil Kirche natürlich derzeit auch ein etwas, sagen wir es mal, ein schlechtes Image hat.
Auch Gospel-Ikone Amy Grant wollte mit Ihnen arbeiten. Aber Sie haben ihr einen Korb gegeben.
Ja, weil ich eine Woche vorher ein Mädchen kennengelernt habe, mich in die verknallt habe. Meine spätere Frau. Also ich habe mein Buch wirklich gelesen.
Wenn ich das sage.
Also in der Tat, ich habe mich in ein Mädchen verliebt und habe dann als Amy Grant, als ich bei Amy Grant als Pianist angefangen habe auf einer Deutschlandtour, hat Amy Grant mich gefragt, ob ich sie nach Amerika begleite. Und ich sage, ich würde super gern in Nashville und L.A. spielen, aber ich bin gerade mit einem Mädchen befreundet, also bleibe ich lieber hier. Wir haben uns nachher noch ein paar Mal getroffen.
Aber Amy Grant wäre jetzt nicht eine Gefahr gewesen für diese Liebe.
Nein, die war gerade auch frisch verheiratet. Aber als Pianist war das natürlich schon ein sogenannter A-Job.
Aber Sie haben diese Entscheidung offenbar nie bereut?
Ich habe die überhaupt nicht bereut, weil ich bin ja viele Jahre danach mit Pur, mit P. Werner, mit so vielen anderen Künstlern nach Nashville geflogen. Habe mit Amy Grant mich auch noch ein paar Mal getroffen. Also Amerika war auch immer so ein bisschen mein Vorbild. Dem wurde ich dann auch später gerecht.
Gut, wollen wir was von Amy Grant hören? Baby, Baby. Mit Uwe Berndt und Dieter Falk, Musiker, Produzent und praktizierender Christ. Finden Sie es angemessen, ausgerechnet an Karfreitag O Happy Day im Radio zu spielen?
Ja, müsste ich drüber nachdenken. Es ist natürlich, ein fröhlicher Titel und Karfreitag ist eher ein Gedenktag der stillen Art. Aber theologisch habe ich da keine Probleme mit, denn der Tag, an dem He washed my sins away, an dem er meine Sünden weggewaschen hat, das ist vielleicht eine sehr einfache Formel für Gläubigkeit. Aber da steckt natürlich auch tiefe Wahrheit dahinter. Und ich finde, die kann man auch an einem Karfreitag so singen. Wobei ich sagen muss, dass ich natürlich, wenn ich direkt danach die Matthäus-Passion hören würde, würde ich mich genauso, wenn ich noch wohler fühlen.
Es ist ja auch eigentlich ein furchtbarer Tag. Also diese Vorstellung mit dem Kreuz und dem Blut und dem Sterben. Also am liebsten würde ich Ostern feiern und Karfreitag weglassen. Aber jeder Evangelikale würde sagen, logischer Fehler.
Nicht nur Evangelikale würden das sagen. Ich glaube schon, dass das Gedenken uns mal hilft in dieser unfassbar schnellen Welt, die sich nur um Neuigkeiten im Netz dreht. Und diese Geschwindigkeit wird ja immer schneller. Und sowieso finde ich, dass Feiertage einfach uns immer mehr abhanden kommen. Sonntage gibt es sowieso nicht mehr. Deswegen ist so ein Tag wie Karfreitag schon mal sehr gut dafür geeignet, einfach mal den Ball flach zu halten.
Es gibt ja gerade an Karfreitag auch Unmut, weil gerade Menschen, die nicht religiös sind, sich bevormundet fühlen. Sie dürfen heute nicht in die Disco gehen, obwohl frei ist. Keine Tanzveranstaltungen, schlicht nicht erlaubt. In Hessen sogar an Karfreitag nicht und am Karsamstag nicht. Ist das noch zeitgemäß?
Karfreitag, Tanzveranstaltungen zu verbieten, gut, da mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt damit, dass ich sage, okay, ich bin auch dabei. Ich glaube aber, dass jetzt mal jeder auch mal ein bisschen überlegen sollte, das gehört zur Toleranz dazu, dass man auch den Andersdenken zumindest dahin unterstützt, zu sagen, okay, an dem Tag gehe ich halt vielleicht mal nicht in die Disse.
Dann hören wir jetzt trotzdem an Karfreitag O Happy Day, Ihr Musikwunsch. Was hat das Lied mit Ihnen zu tun?
Ich habe diesen Titel als 16-Jähriger gehört und habe dann alle meine Choralbearbeitungen, die danach kamen, mit dieser Gospel-Klaviertechnik, ich bin ja Pianist von Hause aus, so vermengt. Und also eigentlich hat alles, was ich spiele, Gospel-Touch. Und interessanterweise hat, als ich dann 20 war, Edwin Hawkins, der Komponist und Interpret, mich angerufen, ob ich Pianist in seiner Band werden will.
Wow. Und das war natürlich, wer hat Sie eigentlich noch nicht angerufen?
Howard Carpenter.
Dann spielen wir jetzt Oh Happy Day von Edward Hawkins für Dieter Falk. Früher waren es die Fischerchöre. Gotthilf Fischer ist übrigens zwischen 91 Jahre, er tritt nicht mehr auf. Aber das Prinzip der Fischerchöre, das kommt wieder in Mode. Riesengroße Gesangsveranstaltungen für jedermann. Manche nennen das ein bisschen respektlos Rudelsingen und sie zahlen sogar noch Eintritt dafür. Auch Dieter Falk kann dem offenbar was abgewinnen. Was war der größte Chor, den Sie je geleitet haben?
30.000
Menschen.
Also das waren die Chöre, die bei dem Luther-Pop-Oratorium mitgesungen haben. Und in jeder Stadt waren es ungefähr 3.000 und wir haben halt 10 Städte gemacht. Und es ist in der Tat natürlich was anderes als Rudelsingen. Michael Kunze, mit dem ich das Stück zusammen geschrieben habe, wir haben das Ganze gestartet vor 10 Jahren mit dem Stück Die 10 Gebote, auch witzigerweise ein religiöses Thema. Und wir wollten gucken, dass einfach Chorsingen wieder eine andere Motivation bekommt. Ich glaube, dass Chorsingen sowas Ähnliches wie Hausmusik war, so old-fashioned und unsexy. Aber mit einer sehr gospeligen Musik und einer gut erzählten Geschichte von Michael Kunze im Hintergrund war das dann, ja, schon bei 10 Gebote waren es 25.000 und bei Luther sogar noch mehr. Ich glaube, weil das Ganze hat auch so ein bisschen diese Chorbewegung, die sich ja gerade entwickelt hat, auch wieder angestupst, kann ich sagen. Das freut uns natürlich, weil wir alle finden, dass Chorsingen super Therapie ist. Auch wieder als Gegenpol zu dieser verkapselten Internetwelt, wo man zu Hause Stunden vom Rechner zubringt, ohne Kommunikation mit irgendjemand anderem, ist Chorsingen genau das Gegenteil.
Gut, mit 20 Leuten oder mit 50 Leuten oder von mir aus mit 100 ist das sicherlich eine tolle Sache. Aber macht das mit 20.000 noch Sinn? Sieht man überhaupt noch die Dirigenten da vorne?
Also,
klingt das noch?
Doch, da müssen Sie die Leute fragen. Und es ist offensichtlich, offensichtlich so, da machen ganze Familien mit, drei Generationen, die üben dann zielgerichtet ein halbes Jahr. Und das hat so gut funktioniert, dass wir jetzt schon wieder ein Nachfolgestück, ein Weihnachtsstück für nächstes Jahr planen. Die Leute haben Bock zu singen, das ist so das eine. Und sie haben auch Lust zu singen in größeren Chören als Projekte, nicht immer, aber für einmal alle zwei, drei Jahre ist das sicherlich ein großer Spaßfaktor.
Wie erklären Sie sich diesen Revival von Chorsingen und dann in so riesengroßen Veranstaltungen? Was ist das für ein Bedürfnis, was da offensichtlich befriedigt wird?
Es ist ein Bedürfnis nach Kommunikation, nach Gemeinschaft und nach einer, ja, sozialen Kontakten. Es ist ja nicht nur der Chor während der anderthalbstündigen Probezeit. Danach geht man Bier trinken, schon in der Pause. Außerdem, Klammer auf, Chöre sind die idealen Kuppelunternehmen, Klammer zu.
Ach so.
Ich weiß gar nicht, wie viele Paare sich in Chören kennengelernt haben. Ich übrigens auch.
Aha.
Also Chorsingen hat darüber hinaus, außer der Musik, noch andere Aspekte, die sehr schön sind. Und ich glaube, dass das auch die Leute wieder entdecken. Ein Beispiel, einer meiner beiden Söhne ist Medizinstudent und die singen an der Düsseldorfer Hochschule mit 160 Medizinstudenten. Und die haben ja, wie wir alle wissen, genug um die Ohren. Aber die singen von Coldplay bis Mozart, weil es ihnen einfach total Spaß macht.
Also es ist gesund.
Das ist es sowieso. Eigentlich ist Chorsingen ein Virus.
Aber ein Virus?
Ein ansteckender, aber positiv.
Singen Sie auch zu Hause in der Badewanne?
Ja, ab und zu schon. Weiß gar nicht, was ich da, je nach Stimmungslage, summe ich oder singe ich schon, klar. Das ist so ein bisschen, glaube ich, so der Klassiker. Ich singe auch sogar auf Autofahrten ab und zu. Wenn mir was einfällt, singe ich was, dann fahre ich schnell rechts ran, habe mein Handy auf Aufnahme und schon ist der nächste Song geboren.
Also singen ist schon auch Arbeit.
Für mich nur dann, wenn man natürlich mit dem Chor arbeitet, dann ist es also eine Erarbeitung eines Stücks anhand von Noten. Und das macht es natürlich zum Rudelsingen ein bisschen unterschiedlich. Bei unseren Stücken kriegen die Leute Noten. Und es ist nicht nur einstimmig, sondern schon auch vier- bis fünfstimmig. Aber so gehalten, dass man auch mit wenigen Proben ein gutes Ergebnis bringt. Und das ist immer auch mit Arbeit verbunden.
Dieter Falk in HR1. Wer kennt sich gut aus in der christlichen Musikszene? Mit Sicherheit unser Überraschungsgast für Dieter Falk. Obwohl die gebürtige Marburgerin kein Kirchenamt mehr hat, bezeichnen sie viele als die bekannteste Protestantin der Republik. Guten Tag, Frau Überraschungsgast.
Hallo, ich grüße Sie.
Hallo, Margot.
Hallo, Dieter. Hallo.
Du machst dem Namen alle Ehre. Das ist ein bisschen Überraschungsgast.
Das heißt aber sehr schnell.
Ja, ich habe viel verraten. Okay, Margot Kessmann, die ehemalige Ratspräsidentin der Evangelischen Kirche von Deutschland. Ich vermute mal, Sie sind schon oft über den Weg gelaufen in dieser Szene. Was waren das so für Gelegenheiten, Frau Kessmann?
Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass zu meinem 10-jährigen Dienstjubiläum, das ist jetzt 10 Jahre her, ihr zu dritt da wart mit Max und Paul und wunderbar Musik gemacht habt. Das war ein schönes Fest und das war dann auch so bei meinem Abschiedsgottesdienst beispielsweise am 30. Juni letztes Jahr vor der Marktkirche.
Nee, unser allererstes Begegnung war die nicht während meiner Popstars-Zeit sogar noch, wo du mit deinen Töchtern warst?
Das war nach dem Kirchentag, also 2006 muss das gewesen sein, nehme ich an, oder?
Genau, und ich habe mich gewundert, dass eine Bischöfin eine Castingshow geguckt hat.
Haben Sie das wirklich?
Ich habe ja vier Töchter, also ich habe das mit meiner jüngsten Tochter auf jeden Fall geguckt. Dieter hat gewundert, genau.
Hat Sie das ein bisschen irritiert, dass dieser christliche Musiker bei dieser weltlichen Castingshow mitmacht?
Nee, überhaupt nicht, weil ich finde ja immer, dass Christentum und Welt überhaupt nichts Unterschiedliches sind, sondern das gehört mitten in die Welt rein. Und ich finde schon, dass das gut ist, auch wenn jemand mit christlicher Grundüberzeugung in solchen Medien wirksam ist und dass in der Kirche solche Musik auch gern gehört wird.
Sie kennen sich schon sehr lange. Was schätzen Sie an Dieter Falk?
Also ich schätze an ihm einerseits natürlich seine große musikalische Begabung, die ich wirklich überzeugend finde, und zum anderen, dass er den christlichen Glauben ja umsetzt in einer Szene, in der sonst wahrscheinlich nicht so oft thematisiert wird.
Margot Kessmann, wir erreichen Sie gerade in Tel Aviv, deshalb ist leider die Handyqualität nicht so gut. Aber trotzdem herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben und uns ein bisschen erzählt haben über Dieter Falk.
Vielen Dank, Margot. Gute Zeit.
Schönen Gruß, Dieter.
Schöne Grüße nach Tel Aviv. Ciao.
Vielen Dank. Dieter Falk im HR1 Talk. Gleich die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
HR1 Talk.
Dieter Falk ist unser Gast, Musiker, Produzent, Christ und Hypochonder. Wie geht's Ihnen so? Alles okay?
Ich finde die Reihenfolge Christ und Hypochonder, die finde ich schon mal sehr gut.
Ist es ein Unterschied?
Ja, also Hypochonder bin ich, weil ich Hypochonder bin. Das hat mit Christ nichts zu tun. Ich finde aber witzig, dass Sie das immer so in einer Reihe ansagen, obwohl ich das ja nicht vor mir hertrage. In der Tat, mein damals Hausarzt war auch mein Schwiegervater und der hat natürlich den Hypochonder immer volle Kanne mitbekommen, weil ich ihn immer angerufen habe wegen irgendwas. Künstler sind oft Hypochonder, das ist leider so.
Also haben Sie gerade Wehwehchen? Tut Ihnen das weh? Ist alles okay?
Bestenfalls überhaupt nichts. Ich muss sagen, ich muss öfter jetzt auch HR1 kommen. Ich bin total fit.
Ja. Also das heißt, es, Scherz beiseite, Sie bilden sich tatsächlich oft Krankheiten ein? Ist
Nein.
das ein, wirklich ein Problem oder ist das die Abteilung Selbstironie?
Also im Buch habe ich ein Kapitel darüber geschrieben, weil ich meine, das ist ein Teil der, würde ich sagen, der Eigenarten, über die man selbst lächelt. Jede Biografie muss auch ein bisschen Augenzwinkern sein. In der Tat, wenn man öfter über irgendwas nachdenkt, dann fällt einem irgendwas ein. Und ist gut, dass ich jetzt einen Mediziner in der Familie habe, nämlich dann einen meiner beiden Söhne. Das ist immer sehr praktisch.
Und der sagt, der Papa, hör auf zu jammern.
Der jammert selbst.
Der jammert auch, okay. Jetzt gleich füllt der bekennende Hypochonder Dieter Falk den HR1-Fragebogen aus. Der soll übrigens heilende Kräfte haben. Wer am Klavier improvisieren kann wie Dieter Falk, der kann das mit Sicherheit auch mit Stichworten tun, die wir ihm jetzt vorlegen. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Dieter Falk. Mein schönstes Privileg als Produzent ist?
Interessante Menschen zu treffen.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Oh Gott, müsste ich eigentlich wissen. 1,50 €?
Meine schönste Reise war?
Norwegen.
Von meinen Kindern habe ich gelernt?
Den Ball flach zu halten.
Mein Lieblingsessen?
Ist grüne Soße, das sage ich jetzt hier in Hessen.
Das ist jetzt keine Schlammerei wegen
Nein.
Hessen, nein?
Nee, wirklich wahr, das, weil es schnell geht und super lecker ist. Habe ich übrigens so ein Robert-Treutel-das Rezept, Bodo Bach.
Ich hasse es, wenn?
Ach so, das ist eine Frage. Ich hasse es, wenn, Howard Carpenter jetzt hier reinkam.
Ob er dasselbe sagen würde?
Wahrscheinlich.
Okay. Glück bedeutet für mich?
Zeit mit meiner Frau. Beim Wandern zum Beispiel.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Die Political Correctness, die übertriebene.
Bereut habe ich?
Zu viel Zeit in Studios und nicht auf Bühnen verbracht zu haben.
Ach doch.
Ich bin eigentlich ein Bühnensau. Ich muss auch auf die Bühne und bin jetzt gerade auf Konzertlesungstournee. Also ich muss auf die Bühne. Und
aber Sie wollten doch Produzent werden.
Ja, aber ich hätte schon viel früher wieder auf die Bühne gemusst.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Ich hätte gerne die Zeit mit Harry Belafonte verlängert, weil ich hätte ihn so viele Sachen über die Bürgerrechtsbewegung fragen können, die ich damals während der Arbeit nicht konnte. Also das ist einer der interessantesten Menschen.
Peinlich war mir zuletzt.
Oh, wenn ich Namen vergesse und das passiert mir, Herr Bernd.
Der Glaube
ist der Rückzugspunkt meines Lebens.
Ich habe Angst vor?
Ich habe eigentlich relativ wenig Angst. Wenn, dann hätte ich schon, ich habe jetzt gerade, komme ich von einem Krankenbesuch, einem sehr pflegebedürftigen Freund. Davor habe ich schon ein bisschen Angst.
Treue.
Essential im Leben.
Mein Lieblingsfilm?
Schindlers Liste.
Fasten.
Mache ich gar nicht. Ich habe aber dieses, seit Januar habe ich, glaube ich, noch keinen Alkohol getrunken. Also ohne Fasten. Das hat mich einfach mal gejuckt, ob ich das kann.
Und, was schwer?
Gestern habe ich das erste Bier getrunken.
Okay.
Aber war überhaupt nicht schwer.
Die Fastenzeit endet ja gerade. Also viele fasten ja zwischen Karneval und Ostern. Was wäre das Schwerste für Sie? 6 Wochen ohne Klavier.
Ja, ganz sicherlich. Für mich ist Musik so eine Art Meditation. Und wenn ich mich am Klavier hinsetze und irgendwas spiele, meistens Lichter ausmache abends, dann ist das so runterkommen par excellence.
Also wenn Sie Klavier spielen, sind Sie...
Bisschen auf einem anderen Planeten, ja, ist so. Ich kann da irgendwie, manchmal vergesse ich dummerweise da die Aufnahme anzuschalten, weil natürlich kommen an da Ideen, die man nicht mehr so reproduzieren kann.
Daher ein Fragebogen, ausgefüllt von Dieter Falk. Vielen Dank. Wer Dieter Falk nicht aus dem Bereich der kirchlichen Popmusik kennt, der kennt ihn vielleicht aus der Glotze. Denn er saß ja auch mal in der Jury der Castingshow Popstars. Wie hat sich dadurch Ihr Leben verändert damals?
Das ist ganz anders gewesen. Jemand, der immer hinter dem Mischpult sitzt, da wo jetzt unsere Tonkollegin sitzt, der hat das gar nicht miterlebt, wie das ist, wenn man plötzlich mal die Rollen tauscht, also vor einer Kamera gefilmt wird. Das hatte dann die Konsequenzen, dass ich zu der Zeit nicht mehr ungestört mit meinen Söhnen Fußball auf der Straße spielen konnte, wegen Autogrammjägern. Das hat sich natürlich im Wesentlichen beruhigt. Aber es war für mich eine sehr spannende Zeit. Da war ich ja Mitte 40 und dann nochmal irgendwie, natürlich auch neben Nina Hagen zu sitzen, fand ich einfach großartig. Mochte ich immer sehr. Und ich fand das für mich heute immer noch eine Herausforderung. Also ich bin ab und zu sehr gerne mal auch vor der Kamera als Musikexperten unterwegs, weil man sich schön am Riemen reißen muss, auch gerade in Interviewsituationen gerade herauszureden.
Wurden Sie auch öfter angesprochen von so jungen Mädels, die große Karriere machen wollten und Sie sollten unbedingt den Durchbruch machen?
Ja, sicherlich. Also bis heute bekomme ich noch witzigerweise pro Woche, damals waren es 10 bis 15 Demos, also MP3-Anhänge mit irgendwelchen Fotos dran. Heute ist vielleicht noch eine die Woche. Wenn ich mal wieder irgendwo in einer Fernsehsendung drin bin, dann sind es wieder 5 oder 10 pro Woche. Die kann ich leider gar nicht alle anhören. Ich habe eine Professur für Musik, ich muss mich um meine Studenten kümmern. Aber das ist sicherlich eine der Schlussfolgerungen, wobei ich natürlich allen auch sagen muss, die Zeiten sind vorbei, dass man Star wird.
Ja. Können Sie die Kritik nachvollziehen, dass Leute das Gefühl haben, da werden eigentlich eher junge Leute vorgeführt in diesen Castingshows?
Ja, kann ich nachvollziehen. Und selbst bei eigentlich guten Formaten wie Voice of Germany finde ich, dass Musik teilweise nicht vorrangig behandelt wird, sondern das Drumherum, also ob der Vater gerade einen Krebs hat oder nicht, das wird manchmal nach vorne gestellt, was mich natürlich stört.
Ja, und je schlechter der Kandidat singen kann, desto größer ist doch der Spaß auf dem Sofa.
Das ist bei Bohlen so, aber das ist jetzt nicht bei Voice of Germany so und bei uns damals war es auch nicht so. Es war ein bisschen mehr auch dokumentarisch gefilmt. Das hätte ich auch als Musiker nicht gewollt, dass jetzt irgendwie das Boulevardeske drumherum da quasi die erste Geige spielt.
Also ich meine, Sie sind ernsthafter Musiker und trotzdem haben Sie diese Sendung gemacht. Das war für Sie kein Widerspruch.
Doch. Ich habe mir es auch sehr lange überlegt und ich habe es nur unter der Bedingung zugesagt, dass ich selbst am Klavier, das ging um Monroes damals, dass ich selbst am Klavier sitze und die Leute auch coache und dass eben uns nicht von einer Redaktion vorgeschrieben wird, wer weiterkommt und wer nicht.
Wie war so die Zusammenarbeit mit Nina Hagen?
Super. Die hat mich doch zum Beispiel auf die Idee gebracht, dass ich da im Finale vom Popstars, einen dieser Choräle, die ich in den 80er Jahren und für die ich ja damals ziemlich geohrfeigt wurde, dass ich das im Finale bei ProSieben spiele. Die fand das total geil. Wie kann man bei ProSieben Choral spielen? Und das habe ich dann auf ihren Rat auch gemacht.
Auch diese Zeit beschreiben Sie in Ihrem Buch Backstage von Pur, Popstars und den 10 Geboten. In dieser Reihenfolge für Sie?
Ja, das war natürlich auch ein bisschen die Alliteration, ja. Aber ich glaube schon, dass natürlich Pur als erfolgreichste Band, die ich 10 Jahre betreut habe, das vielleicht ist, wofür mich die Leute kennen, Popstars dann wegen der Fernsehpräsenz und 10 Gebote war es das erste dieser Chorstücke war, mit dem Michael Kunz und ich quasi versucht haben, diese Chorlandschaft ein bisschen umzukrempeln.
Gut, wir hören einen Titel aus Ihrer Popstars-Zeit, aber vorher verschenken wir mal das Buch. Kleine Quizfrage, welchen Star hat er wegen der großen Liebe versetzt? Dieter Falk, wir haben ausführlich darüber gesprochen, hätte mit einem großen Star arbeiten können, aber die Liebe war ihm wichtiger. Um welche Person geht es hier? 0800 155 4x1. 0800 155 4x1 oder im Internet auf hr1.de. So, und wir spielen jetzt natürlich die Monroes. Shame. Und Dieter Falk, der in manchen Dingen ausgesprochen flexibel zu sein scheint, denn er hat sowohl für Borussia Dortmund als auch für Schalke 04 komponiert.
Das versuche ich zu erklären. Das ist eigentlich schließe ich das aus. Ich bin lange Zeit Schalke-Fan gewesen, habe dann während des Bundesliga-Skandals, die Älteren unter den Hörern werden sich daran erinnern, dann war ich enttäuscht über die Mannschaft und bin dann nach Dortmund gewechselt, also habe die Farben gewechselt, das stimmt. Und dann bekam ich zum 100. Geburtstag das Angebot, einen Song zu schreiben, schon seit 100 Jahren, weil ich mit Nobby Dickel, dem Stadionsprecher, befreundet bin. Und 2 Jahre danach kam die Anfrage von Schalke 04 zum 111. Jubiläum, ein Musical zu komponieren. Mhm. Ja, und dann habe ich erstmal Nobby Dickel um Erlaubnis gefragt.
Das haben Sie wirklich gemacht?
Ja, ich habe ihn angerufen. Nobby, ich habe eine Anfrage eines anderen Bundesliga-Vereins. Und da sagte er, aber nicht die Blauen. Doch, leider die Blauen. Und dann nach dem Schmunzeln sagte er, du bist halt Musiker, du lebst davon, mach das ruhig. Ich hatte quasi sein Urbi et Orbi. Und hab's dann gemacht und meine Frau hatte Angst, dass irgendwelchen Ultras dann bei uns die Bude einrennen. Aber es gab im Netz kein Foto mit Schal der einen oder anderen Art. Insofern bin ich da rumgekommen.
Also kein Fan des einen oder des anderen Vereins hat Ihnen das übel genommen, dass Sie...
Ich gehe zu jedem Derby hin und irgendwo schlägt mein Herz auch für beide.
Ernsthaft?
Ja,
ich dachte, da muss sich ein Nordrhein-Westfalen nun wirklich für sein Leben entscheiden.
Nein, ich weiß, das klingt wirklich komisch, aber es ist so. Es ist, leider sind beide Traditionsclubs und ich finde manchmal, dass diese Fehde auch künstlich befeuert wird.
Gut, ich dachte, wir spielen jetzt besser mal eine neutrale Musik. Und natürlich haben wir Pur noch nicht gespielt, Abenteuerland. Was bedeutet Ihnen dieser Titel?
Ich muss aber sagen, das war künstlerisch auch eine der Platten, die, glaube ich, meiner 35-jährigen Karriere am besten funktioniert hat und auch wirklich gut gelungen ist. In Amerika produziert, in London gemischt, weil die Jungs von Pur meine Kribbeln im Bauchplatte von P. Werner gehört hatten, die auch in Amerika mit Toto-Musikern, Steve Lukather an der Gitarre hat das Solo gespielt. Das hatten die gehört und wollten das gerne auch. Und deswegen sind wir mit der ganzen Truppe von Bietigheim-Bissingen nach L.A. und haben dort die Platte aufgenommen. Ich glaube, das ist ein Song, der einfach gut komponiert ist und der auch heute noch relativ frisch klingt. Alle Pur-Musiker waren mit dabei und für die war das Workshop mit Seminar, dann die gleichen Musiker zu haben, die für Whitney Houston und für Kenny Rogers spielen. Aber in der Tat war es halbe-halbe Band und Studiomusiker.
Wir hören Pur, Abenteuerland, produziert von Dieter Falk.
Komm mit mir ins Abenteuerland.
Die Musikindustrie hat wahrlich schon bessere Zeiten erlebt. Die Umsätze gehen seit Jahren zurück. Ein Grund dafür sind sicherlich die Streamingdienste wie Spotify oder Apple Music. Dieter Falk, haben Sie auch unter dieser Entwicklung zu leiden?
Selbstverständlich. Nur habe ich noch die goldenen Zeiten miterlebt und zehre natürlich auch noch davon. Aber für meine Studenten und Studierenden in Düsseldorf und überhaupt Leute, die in der Zukunft von Musik leben wollen, wird es eine harte Zeit. Nur ein Beispiel, also pro YouTube-Klick bekomme ich 0,1 Cent und pro Streaming auf Spotify bekomme ich im besten Fall, also wenn ich komponiert und produziert habe, 0,003 Cent.
Ach.
Das ist für Adele oder Coldplay oder auch, sagen wir mal, auch für mich ein weniger großes Problem, aber für eine Nachwuchsband aus Hanau oder Frankfurt ist das ein großes Problem, weil man kann sich noch nicht mal eine Pizza leisten, wenn man erfolgreiche 100.000 Streams hat und sich darüber freut. Also die Musik ist in der Art leider wertlos geworden.
Aber das Wehklagen allein ist ja keine Lösung. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Es ist einfach so. Oder wollen Sie das gerne ändern?
Nee, ich kann es nicht ändern. Ich finde aber trotzdem gut, dass, das sage ich jetzt vielleicht auch, klingt vielleicht ein bisschen politisch inkorrekt, aber dass die Urheberrechtsdebatte, die ja gerade in letzter Zeit sehr gehypt wurde, dass da das Urheberrecht etwas gestärkt wurde, finde ich gut. Ich bin auch kein Fan von Filtern, wobei Filter schon seit tausenden Jahren benutzt werden, um einfach auch wirklich Schweinskram aus dem Internet zu verbannen. Aber nichtsdestotrotz, Urheberrecht muss gestärkt werden, denn irgendwann wird es keine Band mehr geben, die bereit ist, für diese Centbeträge hinter dem Komma überhaupt Musik machen zu können.
Das heißt, der Musiker der Zukunft lebt ausschließlich von seinen Live-Auftritten oder wie soll er dann noch leben?
Ausschließlich oder vorwiegend von Live-Auftritten. Ich war gerade vor ein paar Tagen bei Panic in the Disco und ein paar Tage davor bei Revolverheld, habe mir solche Shows angeguckt, die beide hervorragend waren, so unterschiedlich sie waren. Und da natürlich auch bei den Shows, die wir mit Luther gemacht haben, da waren ja auch große Arenen voll. Ich glaube, da ist sicherlich noch für Musiker auch was zu holen. Aber in der Konserve nicht mehr.
Deshalb sind auch die Konzertkarten so teuer geworden.
leider überteuert, aber da wird ein bisschen das kompensiert, was durch die Tonträgerbranche, durch die kaputtgehende Tonträgerbranche quasi derzeit als Status ist.
Dieter Falk über die Krise in der Musikindustrie. Dieter Falk ist ein musikalischer Tausendsasser. Mit seinen beiden Söhnen stand er viele Jahre als Falk and Sons auf der Bühne, zum Beispiel bei den großen Kirchentagen, daher kennt man ihn. Damit ist inzwischen Schluss, ihre Söhne haben ihnen gekündigt. Nur musikalisch, will ich hoffen.
Ja, natürlich. Und auch mein Sohn Max, also der Mediziner, ist nach wie vor bei meinen Konzertlesungen, die ich ja ziemlich eifrig gebe, gerade dabei geblieben. Und ist nicht nur Schlagzeuger, sondern mengt sich auch reichlich an und gibt mir wieder Worte. Aber ich finde ganz toll. Paul, mit dem schreibe ich viel zusammen, aber wir haben 10 Jahre dieses Format, in dem wir Bach ja im Prinzip verpoppt und verjazzt haben, durchgezogen. Und da war nach 10 Jahren auch irgendwann mal, muss man auch einen Schnitt machen. Vor allen Dingen war das für Paul, also für den Musikersohn, ganz wichtig, dass er nicht immer mit dem Vater identifiziert wird und sich alleine frei schaufelt.
Fällt Ihnen das schwer, loszulassen?
Oh ja, mir fiel das sehr schwer. Also als sie mir das gesagt haben, dann schaltet die Logik aus. Die Logik sagt natürlich, das ist unweigerlich, muss das irgendwann kommen. Aber weil wir natürlich auch das Privileg hatten, 10 Jahre über 300 Konzerte und Auftritte, ich weiß nicht wie viele 1000 Kilometer, die wir dann nachher noch nach Hause gefahren sind, da kommt man sich auch anders näher als ein Vater, der seinen Söhnen beim Frühstück Hallo und Tschüss sagt. Mhm. Also wir haben uns einfach sehr viel erzählt. Wir sind auch musikalische Kumpels und trotzdem Vater-Sohn-Beziehung. Das war für uns einfach ein tolles Privileg. Das ist so jetzt in der Art natürlich dann auch mal in der Art vorbei.
Haben Sie jetzt zu Hause in Düsseldorf 2 leere Kinderzimmer?
Ja, gute Sache. Meine Frau hat sich das eine gekrallt. Die ist Grundschullehrerin, hat endlich mal ein Büro, das sie vorher nicht hatte. Das andere Kinderzimmer ist immer noch ein Raum geblieben, wo die Kinder dann auch bleiben. Denn es ist schon so, dass, obwohl sie in der gleichen Stadt wohnen wie wir, ab und zu nach irgendwelchen Feiern und so bleiben sie dann hier nachts da.
Dieses Jahr werden Sie 60. Sie haben es gerade angesprochen. Bisschen Angst davor?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ja jetzt quasi mein neues Bühnenleben wieder als Konzert Pianist und auch als Erzähler durch das Buch wieder neu entdeckt. Das macht so viel Freude und ich glaube, das werde ich auch noch sehr lange tun, wenn der liebe Gott mich lässt. Und auch das Unterrichten vor Studenten ist toll, weil es eine gegenseitige Win-Win-Situation ist. Also das Alter, die Zahl macht mir keine Angst. Ich bin relativ sportlich unterwegs. Ich gucke natürlich, dass ich die Fitness halte. So das, was man tut, um fit zu bleiben, versuche ich zu tun.
60 ist das neue 40, sagt man gerne.
Das ist ein schöner Spruch. Ja, ich muss ihn einfach glauben.
Was haben Sie denn noch vor in diesem Jahr?
Das ist das Erstellen des neuen Bühnenstücks. Es wird Bethlehem heißen, auch wieder mit Michael Kunze und wird im Dezember des kommenden Jahres Premiere haben in Düsseldorf, dann auf Tour gehen. Und dann natürlich habe ich ein ganz tolles Projekt für die meines Alters, Rockchor 60+.
Was ist das?
Bundesweit treffen sich jetzt schon in 15 Städten Leute und singen die Songs, mit denen sie groß geworden sind. Und wir haben jetzt Anfang Mai haben wir unseren Startkonzert in Wuppertal in der Stadthalle, wo dann aus ganz Deutschland die Leute kommen und das unter meiner Leitung singen. Auch wieder ein Riesenchor. Also ich werde quasi ab 60 zum Choronkel.
Haben Sie noch so einen Geheimtipp, mal so ganz unter uns gesagt, wo Sie glauben, das wird der nächste große Star, den ich demnächst produzieren will?
Ich freue mich sehr über das Comeback von Revolverheld. Das kann ich schon fast Comeback nennen, weil sie gibt es ja auch schon 17 Jahre und sie sind erfolgreicher denn je. Den sage ich voraus, dass sie quasi die Langfristigkeit noch die Hallen so füllen werden wie Puh in allerbesten Zeiten. Und von den ganz jungen Leuten würde ich sagen, dass Johannes Oerding es schaffen wird, langfristig der deutsche Singer-Songwriter zu werden.
Wunderbar. Dann vielleicht spielen wir zum Abschluss der Sendung, was für ein Revolver hält.
Sehr gerne.
Welchen Titel hätten Sie gerne?
Dann würde ich den Song vorschlagen, den ich auch letztes Jahr mit Ihnen zusammen in einem Chorprojekt gemacht habe, nämlich Immer noch fühlen.
Das hören wir jetzt. Herzlichen Dank für den Besuch, Dieter Falk. Am Schluss ist es allerdings bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Ich muss was aussehen.
Bevor wir Revolverheld spielen.
Dann mache ich jetzt den absoluten Kulturschock und mache, bevor Revolverheld kommt, eine Strophe aus Paul Gerhardts bekanntestem Choral. Dann haben wir den Karfreitag jetzt wirklich hier nochmal eingespannt. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege von dem, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird einen Weg finden, wo dein Fuß gehen kann.
Herzlichen Dank für diese Worte zum Karfreitag, Dieter Falk. Wir verabschieden uns. Mein Name Uwe Berndt. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, sie gibt es auch im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Und jetzt, wie versprochen, Revolverheld mit
Immer noch fühlen.
Wir können es